Ja, schönen guten Abend. Wunderbar, so einen Freund an der Seite zu haben, oder? Den hätte ich mir auch gerne ausgesucht. Lass uns bitte aufstehen, ich würde noch gern zum Anfang beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir deine Kinder sind. Danke, dass wir uns heute hier zusammen treffen dürfen und aus deiner Wahrheit, aus deinem Geheimnis, was du uns hinterlassen und offenbart hast, lesen dürfen, hören dürfen. Ich danke dir, dass wir einen Freund an unserer Seite haben, den du für uns auch auf diese Erde gesandt hast. Ich danke dir, dass wir von dir lernen dürfen, von Jesus lernen dürfen. Danke dir, dass wir von Paulus lernen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden Einzelnen die Ohren, die Herzen und auch die Lust gibst und die Sachen öffnest, um dein Wort aufzunehmen und sich ein Stück weit verändern zu lassen, wo es nötig ist. Ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Amen. Ich war eben tanken, es ist ja schon dunkel draußen, der Winter kommt und steige aus dem Auto aus und vor mir steht jemand an der Zapfsäule und hat eine Sonnenbrille auf. Und ich dachte mir, okay, was ist mit dem nicht richtig? Man sieht ja gar nichts. Kennt ihr sowas? Man sieht etwas, man hört etwas und sofort fällt eine Beurteilung in einem auf. Sofort beurteilt man diese Situation. Nach seinem Ermessen, nach seinem Verstand vielleicht, nach seinen Empfindungen. Und er ist dann auch tatsächlich mit dieser Brille, in der Sonnenbrille ins Haus gegangen, hat bezahlt, stieg ins Auto und ist auch mit der Sonnenbrille losgefahren. Keine Ahnung warum. Ich habe nur mich selber und ich habe mich ja vorbereitet und ich habe den Text gelesen von heute und ich habe den Typen echt kurze Momenten beurteilt. Anhand das, was ich gesehen habe, ohne zu wissen, wie es ihm geht, was er dahinter verbirgt, warum er es tut. Vielleicht kennt ihr auch Situationen, wo ihr solche Sachen sehr schnell über euch vorkommt. Aber dazu kommen wir gleich mehr. Es ist heute ganze 3 Wochen her, dass uns Eduard durch das 3. Kapitel im 1. Korintherbrief durchgeführt hat. Und wenn ich jetzt so eine Abfrage starten würde, was euch hängen geblieben ist in den ersten 3 Kapiteln des 1. Korintherbriefes, ich weiß nicht, wo wir stehen würden. Ich selber musste überlegen und habe dann auch wieder reingelesen und ich will diese Abfrage gar nicht machen, sondern ich möchte einfach eine kurze Wiederholung geben, wo wir eigentlich momentan stehen. Die Gemeinde in Korinth, sie wurde von Paulus gegründet und er unterrichtete sie dort in den Grundlagen des Glaubens. Und nach einer gewissen Zeit, durch Hörensagen, durch Berichte und so weiter, wurde kommt Paulus zu dem Entschluss, da ist Handlungsbedarf, da muss noch irgendwas passieren, denn der Unterweisung ist nötig, denn es entsteht Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde und es kommt so weit, dass sie sich sogar droht zu spalten, diese Gemeinde. Und deshalb fängt er an zu schreiben, ja, er schreibt Briefe hin und her und er versucht durch diesen Briefkontakt diese Konflikte, diese Meinungsverschiedenheiten auszuräumen, für Ordnung zu sorgen. Ja. Und wir haben im 1. Kapitel erfahren oder erhalten wir eine Vorstellung, welche Art von Spaltung es ist. Es haben sich 4 Lager gebildet in der Gemeinde, 4 Gruppierungen gebildet. Die einen sagen, ich gehöre zu Paulus, dann die gehören zu Paulus, die gehören zu Apollos, die gehören zu Kephas und die ganz Frommen da oben, die gehören zu Christus. Also zu Christus gehören, das ist so ein Totschlagargument, da kann man ja gar nichts dagegen sagen. Das ist ja das Grundlegende in der Bibel. Es haben sich also 4 Parteien gebildet, die sagen, nein, das, was Paulus sagt, ist wahr, das, was Apollos sagt und das, was Kephas sagt oder der Petrus, das ist wahr. Ein regelrechter Personenkult ist entstanden und wir können aber davon ausgehen, dass diese Personen gar nichts dafür konnten, dass die so eingestuft wurden. Die haben sich ja nicht hingestellt, so, ich bin der einzig Wahre, glaubt an mich und wer das nicht tut, der ist es nicht. Nein, sie konnten gar nichts dafür, dass sie zu einem Idol gemacht wurden. Vielleicht lag es daran, dass der eine gut reden konnte, der andere etwas einfacher reden konnte, der eine hat die Gruppe angesprochen, der andere hat die Gruppe angesprochen, vielleicht durch die Wesensart. Warum auch immer, ich weiß es gar nicht, warum sie ihn zum Idol gemacht haben. Und dann taten diese Gruppen so, als ob dann ihr Glaube, der von Apollos, Paulus und Kephas und dann auch von Christus, der einzig wahre ist, der einzig richtige sein würde. Und Paulus ist entsetzt darüber und er schreibt dann auch im Kapitel 1, Vers 13 sehr provokant, ich glaube, dieser Vers halt uns noch von den Ohren, ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden oder seid ihr auf meinem Namen getauft worden? Das fragt er so provokant. Und natürlich nicht. Nein, natürlich ist das nicht passiert. Denn die Gläubigen haben eine gemeinsame Grundlage, welche nicht in Frage gestellt werden darf. Und das ist der Glaube an Jesus Christus allein. Es gibt keinen Grund, warum Paulus zum Glaubensidol gemacht wurde oder Apollos oder Kephas. Gibt keinen Grund, denn der einzige Grund ist Jesus Christus. Im zweiten Kapitel, da haben wir erfahren, dass Paulus unter den Menschen, allgemein gesprochen, einen Unterschied ganz besonders hervorhebt, einen wesentlichen Unterschied. Und auf der einen Seite sagt er, es gibt den natürlichen Menschen und es gibt den geistigen Menschen, den geistlichen Menschen. Der natürliche Mensch, da schreibt er in Vers 14, Kapitel 2, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Das, was vom Geist kommt, versteht dieser natürliche Mensch nicht. Das ist für ihn eine Dummheit, was dort gesprochen wird. Und als geistlichen Menschen meint Paulus denjenigen, der vom geistlichen Tod zum Leben erweckt wurde. Und solchen Menschen ist der Zugang zu Gottes Weisheiten oder Wahrheiten offenbart worden. Sie erkennen jetzt, was gemeint ist und was die Wahrheit ist, was sie vorher nicht verstanden haben. Und im dritten Kapitel, da macht Paulus dann eine weitere Unterscheidung, und zwar unter Christen. Da gibt es die einen, die fleischlich sind, und es gibt die, die geistlich sind. Für Paulus sind diese Christen auch Christen, diese fleischlichen Christen. Nur die Art, wie sie leben und ihren Dienst für Gott tun, der unterscheidet sich von den anderen. Es fehlt, oder er stellt fest, dass die geistlichen Maßstäbe, die Apostel Paulus im Kapitel 2 festgelegt hat, dass sie bei denen gar nicht vorkommen. Was sind das für Maßstäbe für einen geistlichen Christen? Kapitel 2, Vers 6, da ist die Rede von Vollkommenen, die Rede war von den Wissenden, sie war von den Eingeweihten in die Wahrheiten Gottes, also von denen, die mit Gottes Wahrheit anvertraut wurden. Und Paulus stellt sich dann gewissermaßen die Frage, gehören diese Christen in Korinth auch zu diesen Leuten, die das wissen? Ja, also er unterscheidet zwischen fleischlichen und geistlichen Christen und er stellt sich die Frage, gehören diese Christen auch zu den Wissenden? Und so richtig ist sein Fazit, nein, so richtig gehören sie nicht dazu. Denn hier herrscht so viel Ungeistliches, dass man sie kaum als geistliche Christen nennen darf. Vers 3 und 4 in Kapitel 3 schreibt er, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Also es sind Christen in der Gemeinde, er nennt sie Brüder, aber hier gibt es fleischliche und geistliche Christen. Die Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, dieser gesamte Personenkult, den sie praktiziert haben, sie sind Folgen eines unreifen Glaubens und ein Ausdruck von fleischlichem, ja, Wesen, was noch in ihnen ist. Und diese alte Wesensart aus der Zeit ohne Christus nimmt wieder viel zu viel Platz ein. Das beherrscht sie irgendwie immer mehr und somit ähneln sie einem fleischlichen Menschen, die nichts von Gott wissen wollen. Paulus sieht hier die Gefahr, dass der Teufel bei ihnen immer mehr Land gewinnt, dass der Teufel immer mehr Material gewinnt an diesen geistlichen Menschen oder an den Christen. Es ist also durchaus möglich, als Christ Jesus nachzufolgen und dennoch fast unbemerkt, so schleichend, den listigen Anschlägen des Teufels immer wieder zu erliegen und ihm immer mehr Raum zu geben und Platz zu geben. Denn Selbstüberschätzung und geistlicher Hochmut, die machen es dem Teufel sehr leicht, sich im Leben eines Christen festzusetzen oder reinzukommen. Man öffnet eine Tür weit, ein Stück weit und schon ist das offen für ihn. Und darauf macht Paulus hier ganz deutlich aufmerksam, damit das geistliche Leben in diesen Menschen einfach immer mehr zunimmt und das Fleischliche immer weiter weggeht. Und Paulus macht das, ich finde es, auf eine total seelsorgerlichen Art und Weise. Er zeigt ihnen Fehlverhalten auf. Ja, er zeigt ihnen schonungslos auf, was Sache ist, was falsch ist, aber er tut es in Liebe. Und das ist ein Punkt, den ich sehr gut finde, denn jede Kritik, die ohne Liebe geäußert wird, sie tötet letztendlich eine Beziehung, sie tötet eine Gemeinschaft. Deswegen ist Liebe, auch wenn man Kritik äußert, sehr wichtig. Und hier scheint es so, dass in Korinth, wenn man das jetzt mal alles liest, als ob die Gläubigen sehr viel zu kritisieren haben an Paulus. Also irgendwie scheint es, dass die sehr viel Kritisches in ihm sehen. Das zeigt sich in unserem Abschnitt im Kapitel 4, 1 bis 8, worauf wir jetzt eingehen werden. Ich möchte nicht den ganzen Text jetzt lesen, ich möchte gerne die einzelnen Verse lesen und dann dazu etwas sagen. Und zum Schluss gerne aus diesem Hintergrund oder mit diesen Erkenntnissen vielleicht dann komplett den Text einmal lesen. Vielleicht öffnet sich da für den einen oder anderen das Bild ein bisschen anders. Also es scheint, als ob Paulus viel Kritik einstecken musste von den Korinthern und er wollte es aus der Welt schaffen. Paulus beschreibt seinen Dienst hier und wie die anderen den Dienst sehen sollen. Und ich frage mich, wie tief enttäuscht oder missverstanden muss sich Paulus fühlen. Er war dort 1,5 Jahre, hat er die Gemeinde gegründet, wird ungefähr gesagt 1,5 Jahre, gründet die Gemeinde, führt Menschen in die Gemeinde, unterrichtet diese Gemeinde und jetzt wird er mit Sachen konfrontiert, die vielleicht sehr verletzend waren. Denn es ging ihm bei der Gründung der Gemeinde, wenn es um das Evangelium geht, dann ging ihm das nur um das Wort vom Kreuz. Es geht ihm nur darum, dass er das Evangelium weitergibt und nicht um seine Geltung, seine eigenen Person. Darum ging es ihm überhaupt nicht. Aber wenn wir die Verse lesen, kommt das irgendwie heraus, dass die Menschen meinen, ja, du bist doch der Selbstdarsteller schlechthin. Du gibst doch nur das wieder, was du denkst. Und als vermeintlicher Konkurrent von Apollos und von Kephas, ja, da wird er von manchen Christen sehr kritisch gesehen. Viele hinterfragen ihn und legen alles auf die Goldwaage. Und es entstanden viele Verdächtigungen, Vorwürfe, es entstanden Anschuldigungen, die er so nicht stehen lassen konnte. Ich will damit nicht sagen, dass eine Gemeinde nicht das Recht hat, die Lehrer und die Prediger und die Leute, die Verantwortung haben oder die hier reden, Gäste und so weiter, zu kontrollieren und zu prüfen. Das will ich damit nicht sagen. Das will auch Paulus damit nicht sagen. Denn wir als Gemeinde haben wir sogar das Recht und die Pflicht zu prüfen, ob das wahr ist, was gesagt wird. Aber es kommt auf das richtige Maß an. Und dieses richtige Maß, das nennt Paulus hier, er beschreibt einen Maßstab, an dem er sich selber misst, an dem er erwartet, dass die anderen Zuhörer ihn messen und alle anderen sollten sich an diesem Maßstab messen lassen. Er schreibt in Vers 1, Kapitel 4, so soll man uns betrachten, als Diener des Christus und Haushalter der Geheimnisse Gottes. So und nicht anders. Und das Wörtchen uns, das macht deutlich, dass Paulus keinen Sonderstatus für sich beansprucht. Er sagt nicht, mich soll man so betrachten, sondern uns, die Lehrer der Gemeinde, denen ihr so viel Aufmerksamkeit schenkt oder Idole aus uns macht. Er macht deutlich, wir alle müssen uns an diesem Maßstab messen. Er ist nur einer von mehreren Dienern Christi. Und Jesus ist es, der ihn, Apollos und Kephas, also den Petrus, als Haushalter über Gottes Geheimnisse eingesetzt hat. Und als nichts anderes sollen sie ihn sehen. Sie sind Verwalter, sie sind handlungsbevollmächtigte Christi und sie kennen die Geheimnisse Gottes und geben diese weiter. Was das für Geheimnisse sind? Nun, das sind göttlich offenbarte Wahrheiten, die vorher lange Zeit verborgen waren, die man so unter den Menschheiten vielleicht gar nicht gehört hat. Die wussten davon gar nichts. Es waren Geheimnisse, die immer nur ein Stück weit auf die Welt verkündet wurden, aber hier wurden sie ausgegossen, die Geheimnisse, wurden offenbar gemacht. Etwas, was die Menschen aus eigener Kraft niemals erfahren würden, niemals herausfinden würden, wurde ihnen anvertraut. Nämlich das Handeln Gottes in Christus Jesus. Für viele Menschen ist das natürlich eine Dummheit, eine Torheit. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten ihr schon darüber gesprochen habt. Und das, was ich immer wieder höre von Nichtchristen, wie blöd ist das denn? Was für ein Quatsch ist das denn? Immer solche Aussagen. Ja, es ist eine Dummheit, sie verstehen es nicht. Sie können es nicht verstehen. Und das wurde den Aposteln offenbar gemacht. Und sie sind Verwalter und Handlungsbevollmächtigte über diese Geheimnisse Gottes. Und weil es ein Geheimnis Gottes ist, ist auch den Dienern Christi vorgelegt worden oder mitgegeben worden, was sie zu predigen haben, was sie zu sagen haben, welche Botschaft sie verkündigen müssen. Sie können und sie wollen auch nicht ihre eigenen Gedanken dazu geben und die Lehren verkündigen, die Theologie. Sie können auch nicht das reden, was viele Menschen vielleicht von ihnen hören wollen. Da gibt es dann die Intellektuellen. Entschuldigung, ihr seid jetzt Paulus-Fans. Die wollen, ey Paulus, komm, red mal ein bisschen, ne, uns gemäß. So, dann der Apollos von Apollos, habe ich echt wenig gelesen, ich weiß gar nicht, wie sein Bildungsstand war. Aber der Petrus, der Kephas, ja, das war so ein Fischer. Der hat wahrscheinlich die ganz einfachsten Leute angesprochen. Aber denen geht es gar nicht, dem Paulus ging es gar nicht darum, jedem nach dem Mund zu reden, so wie die das empfinden. Ja gut, dann rede ich jetzt so, damit du nicht vorm Kopf gestoßen fühlst. Sondern ihre Botschaft ist ihnen vorgegeben. Die Geheimnisse Gottes wurden ihnen offenbart und sie sind Haushalter dieser Geheimnisse. Also haben die eine Verantwortung, nämlich diese Geheimnisse so weiterzugeben, wie sie es empfangen haben. Und nicht ihre eigene Botschaft. In Vers 2 schreibt Paulus weiter: Im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Und das ist der entscheidende Maßstab zur Beurteilung für einen Diener Christi, ob er treu befunden wird. Treue in dem Sinne, wie ein Haushalter oder ein Verwalter daran gemessen wird, wie er mit dem anvertrauten Gut umgeht. Ja? Da komme ich gleich noch ein bisschen zu. Mit treu ist gemeint, ob er zuverlässig ist, ob er vertrauenswürdig damit umgeht, ob er sich dem Willen seines Herrn unterordnet und das tut, was sein Herr will und nicht, was er denkt und meint und ob er seine ganze Kraft darin einsetzt. Wurdet ihr schon mal über irgendwas eingesetzt, was ihr bewachen, verwalten oder aufpassen musstet? Für eine Zeit. Kennt jemand so eine Situation? Also wir wurden mal anvertraut von Ina und Andreas, auf ihre älteste Tochter aufzupassen. Und da waren wir selber noch, doch wir hatten schon Melina. Und da haben wir echt aufgepasst. Und die haben uns mitgegeben, okay, pass auf, hier und da und dort. Müsst ihr aufpassen. Und wir mussten es daran halten. Wir konnten nicht sagen, ach, die haben ja keine Ahnung. Ich habe schon so und so viele Kinder, ich mache es so, wie ich will. Nein. Und daran wurden wir gemessen, ob wir dem anvertrauten Gut gerecht wurden. Ob wir es getan haben, was unser Herr und unsere Dame von uns verlangten. Ob wir das tun, was er von uns möchte. Und wer kann letztendlich entscheiden, ob man es gut gemacht hat oder nicht? Die anderen, die uns zu Besuch kamen und gesagt haben, meine Güte, wie geht ihr mit Delia um? Was macht er denn mit ihr? Uns wurde es so gesagt. Können die uns beurteilen? Können die uns ein Zeugnis aufstellen, ob wir jetzt gut verwaltet haben oder nicht? Nein. Andreas und Ina können es nur tun, wenn wir es denn richtig gemacht hätten. Nur derjenige, der uns als Verwalter eingesetzt hat, kann letztendlich entscheiden, ob mein Dienst gut war oder schlecht. Und nicht die anderen, nicht wir, nicht ich kann den Menschen beurteilen, der mit einer Sonnenbrille um 10 Uhr nachts rumläuft, warum er das tut. Denn ich kenne ihn ja nicht. Vers 3 und 4 schreibt Paulus weiter: Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Der Herr ist es, der mich beurteilt. Und weil das so ist, weil Paulus erkannt hat, verstanden hat, dass Christus ist es, der ihn beurteilt letztendlich, genießt er eine befreiende Unabhängigkeit. Eine Unabhängigkeit von allen menschlichen Beurteilungen. Er ist frei, Denn er muss es nicht jedem recht machen. Er muss es nicht jedem nach dem Mund reden, nach seinem Empfinden sprechen oder Meinung haben. Ja, er ist sogar frei von dem, was er selbst über sich denkt. Mir aber ist es das Geringste, sagt Paulus hier, und das bedeutet so viel wie, für mich hat es fast keine Bedeutung. Es ist nicht ausschlaggebend, was ihr über mich denkt oder ein menschlicher Gerichtstag oder was ich selbst über mich denke. Und das meint Paulus überhaupt nicht verächtlich oder abschätzig, ja, das ist mir nichts wert, ach, ist doch egal, ja. Was seine Glaubensgeschwister von ihm halten oder über seinen Dienst denken, das ist ihm nicht gleichgültig. Aber ihre Meinung, ihre Sichtweise auf seinen Dienst darf ihn nicht davon abhalten oder beeinflussen, seinen Dienst treu weiter auszuführen oder das Evangelium verfälscht weiterzugeben. Nein, diese Beurteilung darf ihn nicht daran hindern, das Evangelium weiterzugeben. Paulus spricht hier davon, dass er von den Korinthern gerichtet wird, ja, oder gerichtet werden könnte. Und richten heißt hier in diesem Sinne, wie ein Richter eine genaue Untersuchung durchführen. Ja, ein Richter, der sitzt da oben, dann kommen die Geschworenen, die Zeugen, also der Angeklagte, dann kommen die Zeugen und der Richter prüft ganz genau anhand von den ganzen Aussagen, wie ist der Fall. Und dann trifft er eine Entscheidung. Manchmal helfen die Geschworenen auch noch, aber letztendlich trifft der Richter die Entscheidung. Und davon meint hier Paulus, richten in dem Sinne, dass sie ganz genau Untersuchungen durchführen und die Wahrheit ans Licht bringen. Und gegen solche gründliche Untersuchungen hat Paulus nichts einzuwenden. Und das ist ja auch gut so, dass sich die Korinther von ihm nicht irgendetwas aufschwatzen lassen. Und einfach nur blind folgen und glauben, ja, du sagst die Wahrheit, Bibel zu, weg, nur das, was du sagst, ist es. Es ist gut, dass die untersuchen. Aber keine menschliche Instanz mit ihrem Urteil über ihn beeindruckt Paulus so sehr oder macht ihn unsicher und beeinflusst seine Botschaft. Keine Instanz, menschliche Instanz, wird ihn dermaßen beeinflussen. Er ändert nicht das Evangelium. Denn letztendlich ist ihr Urteil nicht verbindlich. Und auch auf ihre Meinung über sich selbst kommt es nicht an. Man ist ja immer kritisch mit sich selbst. Ja, irgendwie, wenn irgendwas ist, dann guckt man, oh Mann, was habe ich da gemacht? Oder was habe ich da gesagt? Oh, hättest du vielleicht anders verhalten. Aber es kommt dem Paulus selbst darauf nicht an, was er über sich denkt. Paulus ist allein seinem Herrn verantwortlich. Okay, jetzt haben wir die ersten vier Verse durch. Ich habe schon gesagt, dass die Korinther so eine gewisse Kritik an Paulus hatten. Hatten sie jetzt recht mit der Kritik? Weil wenn man das so liest, dann klingt das erstmal, wenn man das jetzt als erstes hört, als das erste Mal, Mann, ist der hochmütig. Boah, ist der eingebildet. Der lässt sich von keiner Instanz irgendwas sagen. Klingt erstmal so, als hätten sie vielleicht recht mit ihrer Kritik. Aber ganz im Gegenteil, wie er es im Vers 4 gesagt hat, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Und dann sagt er auch hier, im Vers 4, Entschuldigung, denn ich bin mir nichts bewusst. Ich habe darüber etwas nachgedacht und alles liest sich so, es liest sich alles verständlich und dann komme ich zum Vers 4 und denke, denn ich bin mir nichts bewusst. Und dann habe ich überlegt, was ist er sich nicht bewusst? Warum jetzt dieser Satz hier rein, mittendrin? Wie passt das da hinein? Und ich kam erstmal nicht von meinem menschlichen Denken, kam ich erstmal gar nicht darauf, bis mir dann irgendjemand dann mal gesagt hat, ja, er meinte, er ist sich nichts bewusst, dass er irgendwas falsch gemacht hat in dem Dienst bei den Korinthern in der Gemeinde. Nicht in seinem ganzen Leben hat er nichts falsch gemacht, das meint er nicht. Er meinte, im Dienst unter euch in der Gemeinde bin ich mir keiner Schuld bewusst. Ich habe nichts falsch gemacht. Was seinen Dienst betrifft, hat er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und es geht nur um das Wirken in Korinth. Er betrachtet nicht sein ganzes Leben und stellt dieses Urteil. Und das, was die verschiedenen Parteiungen durch ihre fleischliche Brille erkannt haben wollen und ihm vorwerfen, das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Er sieht nichts worin er die Treue zum Dienst verletzt haben könnte in Korinth. Und wenn er sich so sieht und auch wenn er sich so einschätzt, macht es ihn nicht gerecht. Selbst seine Beurteilung über sich selbst macht ihn nicht gerecht, sondern nur das Urteil Gottes zählt. Nur das. Darauf kommt es an. Paulus verzichtet auf jegliche Selbstrechtfertigung. Und das verlangt er auch von den Korinthern. Das verlangt er auch von der Gemeinde, die er gegründet hat. Lesen wir in Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit. Also sie haben gerichtet. Und er sagt, darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Richtet nicht vor der Zeit. Richtet nicht voreilig. Denn allein Jesus Christus, dem steht es zu, ein endgültiges Urteil zu treffen. Dass wir unsere eigene Meinung und unsere Eindrücke über das Verhalten anderer haben und vielleicht sogar die Ansichten über andere und dass wir uns selbst auch beurteilen, das können wir uns nicht freisprechen. Das haben wir automatisch drin. Erinnert euch an den Typen an der Tankstelle mit der Sonnenbrille. Das kommt automatisch. Und ich sitze im Auto und denke, meine Güte, warum hast du den jetzt beurteilt? Nach was für ein Kriterium hast du ihn beurteilt? Aber du hast etwas gedacht, wo ich ihn gerade eben sah. Obwohl Paulus hier sagt, richtet nicht voreilig. Aber dass wir unsere Eindrücke und Meinungen haben, das können wir nicht vermeiden. Auch Paulus kann es ja nicht vermeiden über sich selbst, dass er über seinen Dienst nachdenkt, dass er sich hinterfragt, dass er da vielleicht auch Zweifel geäußert hat oder sich selber nicht sicher war. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Aber die Beurteilung sollte nicht aus unserer fleischlichen Sichtweise hervorgehen. Oder aus einer Reaktion kommen, die fleischlich geprägt ist, sondern aus der geistlichen. Und vor allem sollte es kein endgültiges Urteil sein über den anderen. Denn letztlich wird Jesus dieses endgültige Urteil sprechen. Und weil nur er in der Lage ist, in das Verborgene zu sehen und herauszufinden, wie wir es meinen, was da im Herzen verborgen ist, kann er ein Urteil sprechen. Und das ist auch ein guter Hinweis, warum wir Menschen kein schnelles und endgültiges Urteil über einen anderen treffen sollten, fällen sollten. Denn wir sehen oft nur das Äußere. Und die Gefahr besteht, dass wir aus unserer Fleischlichen heraus, aus unserer Sicht heraus, die Dinge falsch beurteilen. Und seien wir mal ganz ehrlich, wie oft haben wir schon mal den anderen einen Stempel von uns aufgedrückt? Wie oft haben wir andere aus unserer Sichtweise beurteilt? Und wenn er diesen Stempel von uns bekommen hat, wie schnell kriegt er den wieder ab? Wenn wir im Indoor-Spielplatz sind, gibt es einen Stempel auf die Hand. Du hast bezahlt, du darfst rein, darfst auch wieder raus, zeigst einen Stempel, kannst du, ne, hast eine Berechtigung. Den Stempel kriegt man tagelang nicht ab. Wie lange dauert es bei uns, bis wir dem anderen den Stempel wieder wegwaschen können? Oder wie lange dauert es, bis er selber sich durch gute Sachen den Stempel wegwaschen kann? Wie schnell urteilen wir vorschnell und wie oft ist dieses Urteil für uns sehr endgültig und nicht zurücksetzbar oder zurücknehmbar? Die Schublade ist dann ziemlich schnell verschlossen und der Schlüssel ist vielleicht weg und dann muss ein Schlossknacker kommen irgendwann. Sind wir mal ehrlich zu uns selber. Wie lange sehen wir an ihm diesen Stempel? Wir Menschen urteilen oft ungerecht, weil wir aus einer fleischlichen Sicht es sehen. Die Gefahr besteht. Wir sind noch nicht entrückt, wir sind noch nicht neu mit einem neuen Geist und mit neuer Seele und allem. Wir sind noch in unserem fleischlichen Körper. Und der Teufel lauert doch nur darauf, dass er uns da packen kann und dass er mit Stempel durch die Gegend läuft und jeder an die Stirn klopfen. Wir urteilen oft nicht gottkonform. Vielleicht sollten wir viel mehr prüfen und nicht beurteilen. Denn Gott ist es, der dazu berechtigt ist und er ist auch fähig dazu, gerecht zu beurteilen. Nur er, weil er in das Verborgene sieht. Und er bestimmt auch, wann das sein wird, wann er ein Urteil fällen wird, nämlich zum Zeitpunkt seiner Wiederkehr. Und ich finde das so genial, wie Paulus das hier ausdrückt, zum Ende vom Vers 5. Und dann wird jedem das Lob zuteil. Wir werden ein Lob bekommen. Es wird positiv ausfallen, weil Gott, er ist ein schenkender Gott. Und er wird jedem Diener seine Anerkennung geben für seinen Dienst. Jedem. Dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Und da liegt ein großer Unterschied zu uns Menschen. Wie gesagt, wir urteilen oft negativ. Gott aber positiv. Über seine Kinder, ja? Über die Diener. Ich glaube, diese Sichtweise des Paulus über die Beurteilung hat es echt in sich. Und ich empfinde das nicht von dieser Welt. Es zeigt sich wieder einmal, wie tief die Geheimnisse Gottes uns gegeben sind. Wie tief die Geheimnisse Gottes sind. Was dahinter steckt, das kann nicht von dieser Welt sein. Und diese Geheimnisse Gottes finden wir in der Bibel und sie sind uns offenbar worden, sind uns offengelegt worden, sind uns hinterlassen worden. Lass uns daran ein Beispiel nehmen. Lass uns das, ja, als Vorbild nehmen, wie Paulus das sieht, wie Paulus damit umgeht, mit Beurteilungen. Ab Vers 6, da spricht denn Paulus weiter über die Überheblichkeit der Korinther. Und die schreibt er schonungslos an. Lass uns mal den Vers 6 lesen. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Kann das irgendjemand in einem verständlichen Deutsch wiedergeben? Damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was euch hinterlassen wurde, was die Schrift sagt. Die Korinther haben so überheblich reagiert, dass sie sogar über die Schrift gegangen sind mit ihrem Verhalten, mit ihrem Denken. Und er erinnert sie daran, dass es hier um sie geht, um die Korinther. Sie sind diejenigen, die immer wieder anfangen zu richten, statt Jesus das Urteil zu überlassen. Sie sind es und sie sollen lernen, wie man mit Eifersucht und wie man mit Streitigkeiten umgeht oder sie beseitigt und ablegt. Sie sind es. Deswegen nehmt mich als Beispiel und den Apollos. Sie beide sind Diener und Haushalter Christi. Er betont das noch einmal, weil er es für falsch hält, dass einige in der Gemeinde auf ihn und andere auf Apollos sich berufen und sich dabei in den Haaren liegen. Sie bekämpfen einander. Ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt ihr alle vier Ältesten hier vorne seid. Und dann suchen wir uns mal vier Parteien und sagen so, an euch machen wir jetzt mal. So, du Viktor, du Eduard und du Jakob und du Viktor. So, und wir streiten über eure Köpfe hinweg, weil ich meine, der eine ist recht und der andere nicht. Ist doch verrückt, oder? Das wird doch keiner machen von uns. Hoffentlich. Vielleicht nicht öffentlich. Aber das haben die hier gemacht. Sie haben Apollos und Paulus und noch den Petrus und auch noch Christus dazu genommen und haben über ihre Köpfe hinweg Streitigkeiten durchgeführt, ausgeführt. Lagen sich in den Haaren. Mit ihrem Menschenlob gingen die Korinther über das Wort Gottes hinaus, was geschrieben steht. Sie haben sich überheblich oder überhoben davon. Sie handelten gegen das Wort Gottes. Sie haben die Wahrheit der Schrift verlassen. Denn in der Schrift heißt es nicht einmal, dass alle Menschen schwach sind und dass sie eigentlich für nichts gelten. Wir Menschen meinen aber, ohne uns läuft der Hase nicht. Ohne uns läuft das Leben nicht. Die Welt braucht mich. Die Gemeinde braucht mich. Das Dorf braucht mich. So denken wir Menschen oft. Und man versucht, sich selbst zu verherrlichen und das auch noch auszuleben. Und damit zeigt man eigentlich nur die sündige Ausrichtung eines Lebens. Und das spricht Paulus hier so schonungslos an. Auf den einen, nicht für, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Die konnten gar nichts dafür, die beiden. Das haben die Korinther selber gemacht, sich darüber aufgebläht und meinen, wir sind doch die Besseren als die von Apollos. In Vers 7 fragt Paulus ganz deutlich: Denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Was, wenn du es aber empfangen hast, warum rühmst du dich dann, als ob du es nicht empfangen hast? Empfangen hättest. Du hast etwas bekommen, tust so, als wenn du es nicht bekommen hast, sondern dir selber angeschafft hast. Mit anderen Worten, wer gibt dir das Recht, diesen völlig unnötigen Konkurrenzkampf innerhalb der Gemeinde zu kämpfen? Wer hat dich beauftragt dafür? Wer gibt dir das Recht, meinen Dienst als Apostel, als Verwalter Christi, über den des Apollos zu stellen oder über den des Käfers zu stellen? Wer berechtigt dich dazu, dass du mich über die anderen stellst? Bist du etwas Besonderes? Nein, alles, was wir besitzen, hat Gott uns geschenkt. Alles, womit wir ausgestattet sind, mit allen Fähigkeiten und mit allen Gaben und mit Erkenntnissen, kommt von Gott. Und wenn wir uns dafür loben, tun wir so, als wenn es kein Geschenk war, sondern unser eigener Verdienst, unsere eigene Studienreise, unsere eigene Erkenntnis. Und dann fährt Paulus in Vers 8 fort und er stellt ein Fazit über die Korinther. Er sagt, die Gemeinde, sie ist noch längst nicht am Ziel. Vers 8, ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Einige Bibelübersetzungen schreiben da ein Fragezeichen hinter. Seid ihr schon satt geworden? Habt ihr schon alles erreicht? Im Grunde spricht Paulus ganz klar die Selbstüberschätzung ein, dieser Gemeinde. Und das, was Paulus hier schreibt, das klingt so ein bisschen wie in Offenbarung 3, Vers 17, in den Schreiben an die Laodicea. Möchte ich mal lesen. Offenbarung 3, Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Da ist die zwei Seiten der Medaille aufgezeigt. Wir als Christen in der Gemeinde Gottes sollen die wahre Fülle in Christus erleben. Ja, wir sollen erfüllt werden von Christus. Und Jesus schenkt uns geistliche Fülle und auch Lebenserfüllung. Und das spricht Paulus den Korinthern hier nicht ab. Aber er benutzt ein Wort, was sehr viele Fragen aufwirft, und zwar schon. Ihr habt es schon. Es ist alles erledigt. Ihr seid schon im Paradies. Ihr seid schon erlöst, überspitzt gesagt. Ist es schon dazu gekommen? Habt ihr schon die Fülle bekommen, erreicht? Die Korinther richteten vor der Zeit, als es gar nicht zum Richten anstand. Sind sie also schon Könige vor ihrer Zeit? Wir wissen ja, dass wir mit Jesus herrschen werden, ja, auf der Erde. Und da schreibt er, ihr seid schon zur Herrschaft gelangt. Also, haben die das schon erreicht? Sind sie schon voll hergestellt? Seid ihr schon satt geworden? Die Korinther lebten offensichtlich in einer sehr gefährlichen geistlichen Sattheit und in Selbstzufriedenheit. Scheinbar waren sie voll, brauchten nichts mehr. Sie spürten kein Bedürfnis mehr, weiter geistlich zu wachsen. Sie spürten kein Bedürfnis mehr, sich dabei von erfahrenen Leuten begleiten zu lassen. Nein, sie benutzten sie, um Streitigkeiten auszuüben. Und Paulus sieht die Gefahr, dass die Korinther die wahre Nachfolge Christi verlassen. Und ich denke, dass hier noch eine kritische Bemerkung schiebt Paulus hier mit rein. Und er schreibt, ohne uns seid ihr zur Herrschaft gelangt. Ihr seid solche großartigen und herrlichen Leute geworden ohne uns. Also ihr seid zu der Erfüllung gekommen, ohne dass wir euch dahin gebracht haben. Tolle Menschen seid ihr in Korinth. Kann denn eigentlich eine Herde Schafe an den richtigen Platz kommen ohne ihren Hirten? Nein, das geht nicht. Wie sollen sie die Weiden finden? Die werden nie zusammen an den richtigen Platz kommen, wenn er die nicht führt. Und zum Schluss, da bringt er nochmal zum Ausdruck, dass er sich freuen würde, wenn sie denn schon am Ziel wären. Er würde sich freuen, wenn ihr schon herrschen würdet, weil dann wäre unsere Arbeit getan. Dann würden wir mit euch herrschen. Aber Paulus hat nie gesagt, dass er schon herrscht. Er dient noch. Also ist die Gemeinde noch längst nicht am Ziel. Da ist noch viel Arbeit vor ihm. Das Ziel ist noch in weiter Ferne. Für Paulus war das Wort vom Kreuz nicht nur eine Theorie, das, was er gesagt hat, sondern er lebte es. Es prägte sein Leben, es kennzeichnete seinen kompletten Alltag. Er lebte dieses Evangelium und er brachte es an den Menschen weiter. Ich möchte uns Mut machen, dass wir diesen Text, diesen Abschnitt auch als Warnung verstehen. Vielleicht klang es so, dass ich euch irgendwie Vorwürfe gemacht habe. Nein, nein, gar nicht. Also ich wollte nochmal die Sicht aus den Korinthern hervorheben. Aber lasst uns das als Warnung verstehen. Und lasst uns prüfen, wir und jeder selber, ob das Wort vom Kreuz für mich nur eine fromme Aussage ist. Oder ob wir es wirklich leben. Ob es unser Leben prägt. Wie wir in der Nachfolge Jesu, was uns da kennzeichnet. Ob wir nicht auch so eine gewissen Personenkult, nicht vielleicht in diesem Ausmaß, aber schon sagen, naja, das, was er sagt, das ist schon mehr wert als das, was der sagt. Lass uns als Warnung sehen, dass wir da nicht im Teufel Stück weit die Türen öffnen und fleischlich beurteilen. Lass uns vorsichtig sein mit den Beurteilungen und den Meinungen über anderen. Wenn offensichtliche Fehler entstehen, müssen wir es ansprechen, ganz klar. Wir dürfen nicht mit der rosaroten Brille drumlaufen. Aber lass uns nicht zu voreilig urteilen. Das ist das, was, ja, das sollte es gewesen sein, die ersten 8 Verse. Ich weiß gar nicht, wie spät wir haben. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Nee? Haben wir nicht mehr? 3:45? Ja, yes. Gut, perfekt. Habe ich noch Zeit? Nein? Okay. Hat irgendjemand vielleicht eine Ergänzung oder einen Einwand oder eine Frage? Ich kann versuchen zu beantworten. Mein nächster Zettel ist hier ein Mann wie Vater Martin. Irgendwie hat sich dieses Lied bei mir hier eingeschmuggelt. Ich bin fertig. Sing. Das hören wir dann am 24. Okay. Okay, dann würde ich sagen, ich mache die Bühne frei für ein Lied, Jakob. Und dann gehen wir zum Gebet über.